Wir waren selig am Ende. Man hatte versucht, unsere Seelen zu zertrümmern in diesem Schulsystem im Iran und in der Diktatur. Ich wollte es so gerne sehen, wie Gott mit dem Führer spricht und wie sieht Gott aus oder wie hört sich seine Stimme an. Und da hat sie gesagt, um Gottes Willen, red nicht so, das darfst du nicht, darauf steht die Todesstrafe, das ist Gotteslästerung, man darf keine Fragen stellen. Und das war ganz schlimm für mich, also dass mir das Fragen verboten wurde. Man ist so froh, wenn jemand einen anlächelt, also wirklich, das sind so ganz, wirklich diese Kleinigkeiten, nach denen man lechzt, die man ganz dringend braucht, wie eine vertrocknete Blume Wasser braucht. Also wirklich, man braucht es zum Überleben, um weiter existieren zu können. Und davon habe ich jede Menge bekommen auf der Schule, die IGH. Ich war wirklich bis zum Abitur im Orchester und ich konnte kein Instrument spielen. Ja. Und sowas gibt's heutzutage nicht mehr. Also man ist so konzentriert auf die Vorgaben oder auf Leistung. Leistung ist eigentlich, also Entwicklung wird kaum noch bewertet oder gesehen, sondern nur Leistung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Baseline Schule im Gespräch. Mein Name ist Alex Putzier. Heute zu Gast ist Mernush Zairi Esfahani. Sie kam 1985 als Kind aus dem Iran nach Deutschland, ist heute preisgekrönte Autorin und war jahrelang als Sozialpädagogin in der Flüchtlingshilfe aktiv. Eine Arbeit, für die sie den Demokratiepreis des Bundestages erhielt. Wir sprechen heute darüber, wie sie an der IGH in Heidelberg landete und warum LehrerInnen dort für sie zu Engeln wurden. Mernush erzählt, wie das SAMS ihr zum ersten Mal Freiheit schenkte und warum sie heute, trotz ihres Erfolgs, so kritisch auf unser System blickt. Eine Folge über die lebensverändernde Kraft von Schule und echter Beziehungsarbeit. Herzlich willkommen, Mernush.
Hallo, ich freue mich sehr.
Mernush, in einem deiner Bücher, ein Bilderbuchband, Einfach Mensch, da sagte ich Erzählerin, dann wurde ich Flüchtling, getarnt als Touristin. Erzähl doch einmal von deiner Flucht aus dem Iran, deiner Reise und auch deinem Ankommen in Deutschland.
Ich bin in Iran, in der Stadt Isfahan geboren, vor jetzt 52 Jahren fast. Und habe dort die ersten 10 Jahre meines Lebens auch verbracht und bin dort auch sehr geprägt worden von der iranischen Kultur, von den Ritualen, von den Bräuchen und so weiter. Die Sagenwelt, die Liebe für Gedichte, für Trommelmusik. Also da bin ich sehr geprägt worden in einer persischen Großfamilie. Und 1985 verließen wir als Familie zu sechst das Land. Da befand sich Iran mit dem Irak im Krieg, also was ja eigentlich ein Stellvertreterkrieg war. Es war eigentlich die UdSSR gegen USA mit ein paar westlichen Alliierten. Und wir sind vertrieben worden, haben ein Jahr in der Türkei gelebt als illegale Geflüchtete und sind dann über unglaubliche Ereignisse in Westdeutschland gelandet. Also das war wirklich, unser Ziel war eigentlich Großbritannien, weil mein Vater gut Englisch konnte, der große Bruder auch. Und wir kannten da auch ein paar Leute und das war eigentlich unser Ziel. Also wir wollten gar nicht nach Deutschland, sind aber dann in West-Berlin gelandet. Und dann mussten wir auch hier bleiben, weil wenn man dann hier Asyl beantragt und man muss auch Asyl beantragen, sonst ist man ja illegal. Mhm. Ja, dann sind wir jetzt, das war 1986, ja, wir haben jetzt genau unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert als Familie.
Dann bist du mit deiner Familie in Heidelberg gelandet am Ende.
Genau.
Und deine Ankunft in Deutschland, die beschreibst du selbst auch. Ich habe da ein Interview gehört, als absurde Zeit. Was hat denn diese Ankunft damals so absurd gemacht?
Ja, wir haben viele Dinge einfach nicht verstanden. Und es gab sehr viele Rätsel, die bis heute nicht gelöst wurden. Und es gab ein paar Rätsel, die durch Zufall gelöst wurden. Und ja, wir lachen sehr viel darüber. Jetzt im Nachhinein kann man viel lachen. Absurd war zum Beispiel, dass wir ja in Istanbul festsaßen. Und dann gab es Gerüchte unter den iranischen Flüchtlingen, dass die DDR Visa verschenkt. Und ja, wir haben dann gedacht, okay, wir wollen aber nicht in die DDR. Aber es war tatsächlich das einzige Land, bei dem es Gerüchte gab, dass es uns aufnehmen würde. Und mein Vater hat es überall sonst probiert. Er war Gehirnchirurg, er ist Gehirnchirurg und er hat es überall versucht. Er hat allen gesagt, ich werde bis an mein Lebensende für euch kostenlos arbeiten. Bitte nehmt meine Familie und mich auf. Aber kein Land hat uns aufgenommen. Dann ging mein Vater und ein Freund zur DDR-Botschaft in Ankara und haben tatsächlich sofort ein Visum für 3 Stunden geschenkt bekommen. Nee, für 30 Stunden. Genau, das Visum war für 30 Stunden. Und das war für uns ein Rätsel. Und wir sind dann ja auch mit dem Flugzeug in Istanbul, Flughafen Atatürk, nach Berlin-Schönefeld geflogen. Und in Berlin-Schönefeld gab es eben eine absurde Wegbeschreibung. Wenn du aus dem Flughafen kommst, musst du erstmal die dritte rechts, dann irgendwie so, dann musst du in den Bus steigen, dann fährst du 8 Haltestellen, steigst aus, da ist dann ein Gebäude aus Glas, dann gehst du da rein, suchst ein Schild mit einem grün-weißen S. Also das war dann die S-Bahn, das war Tränenpalast, ne? Und das war halt diese DDR-Übergang, wo die Westler, wenn sie Verwandte besucht hatten, konnten sie nur über diesen Übergang wieder in den Westen zurück. So habe ich es recherchiert, ich weiß es aber nicht sicher. Mhm. Und das war genau am Heiligen Abend, es war der 24. Dezember tatsächlich. Dann waren wir plötzlich dort und alle, das war wirklich bis heute der traurigste Ort, den ich je gesehen habe, obwohl ich auch viel traurigere Dinge gesehen habe, aber trotzdem, die Trauer lag auf diesem Ort, alle waren traurig, alle haben sich verabschiedet, überall Tränen. Wir waren glücklich, weil wir wussten, jetzt müssen wir nur noch eine unterirdische Bahn finden, dort einsteigen und dann passiert eine Überraschung. Wir wussten nicht, man hat uns nicht gesagt, was passiert. Wir haben diese S-Bahn gefunden, sind runter unterirdisch und da standen dann diese DDR-Soldaten bis an die Zähne bewaffnet und zwangen uns, in eine S-Bahn einzusteigen. Ja, da stiegen wir dann ein und fuhren dann und als wir ausstiegen, waren wir in Westdeutschland. Also wir wurden abgeschoben von der DDR. Aber wir
direkt quasi.
Genau, wir wussten aber gar nicht, dass wir abgeschoben wurden. Also das habe ich dann erst 20 Jahre später, als ich mich als Sozialpädagogin auf Asylberatung spezialisiert hatte, habe ich dann auf einer Tagung mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der fragte, wie wir denn gekommen wären. Und ich habe ihm dann erzählt von dieser komischen Situation. Und er sagte, ja, endlich lerne ich eine kennen, die durch das Loch in der Mauer nach Deutschland kam. Und das war einfach so eine kleine, ja, so ein, wie kann man das nennen, so ein Spielchen zwischen West- und Ostdeutschland. Und Westdeutschland hatte damals gesagt, die DDR ist so böse, alle Mauerflüchtlinge, die rüberkommen, die nehmen wir auf und die schicken wir nicht zurück. Und da hat sich die DDR die Flüchtlinge eben aus der Türkei geholt, die illegalen Reichen, wir waren alles. Das waren ja nur die reichen Iraner, die flüchten konnten, die sich das leisten konnten. Die ganzen reichen Iraner saßen dann und die wurden dann in die DDR geholt und von der DDR direkt abgeschoben. Und dann gab es pro Kopf auch noch Devisen. Also der Westen musste auch noch der DDR Devisen bezahlen pro Mauerflüchtling. Ja, und so wurde ich dann auch zum Mauerflüchtling. Und dann hat eben dieser Anwalt mir erklärt, was es war. Das war nur ein paar Monate, ging die Geschichte. Und Westdeutschland hat sich natürlich total geärgert. Und dann wurde, die CDU hat dann gefordert, dass das Loch in der Mauer gestopft wird. Das wurde dann auch gestopft. Aber das Loch in der Mauer hat dann letztendlich meinem Vater und meinem Bruder das Leben gerettet, weil sie beide, also mein Vater als Arzt, vielleicht kann ich später was davon erzählen. Er stand sehr unter Druck, also er musste flüchten. Und auf ihn hat natürlich Gefängnis und vielleicht auch die Todesstrafe gewartet. Mein Bruder war desertiert. Das war der Grund, warum wir geflüchtet sind. Das war Desertion und da ist die Todesstrafe klar. Ne? Also das hat meinen Vater und meinem Bruder das Leben gerettet.
Als du damals den Iran verlassen musstest, das waren ja, du hast das Ganze ja als Kind wahrgenommen, mit Kinderaugen. Was hast du denn in dem Moment verstanden von dem, was da gerade passiert?
Ich verstand sehr wohl, also wirklich ab dem 5. Lebensjahr, da war ja die Revolution. Da haben wir den Schah praktisch aus dem Land geworfen und den Khomeini, also den ersten islamistischen Führer, jetzt ist ja der dritte schon an der Macht, den ersten haben wir ja damals selber an die Macht geholt, mit großem, also der Westen, also das war Radio BBC, die haben diese Revolution sozusagen Regie geführt, also die haben dafür gesorgt, dass der Schah abgesetzt wird. Es gab jeden Tag Anweisungen im Radio, geht heute auf den und den Platz, verstopft den Platz oder macht heute das und das. Oder einmal gab es plötzlich eine Meldung, der Führer Khomeini, der war ja noch nicht im Land und wir haben uns ja danach gesehnt, wir waren ja alle fanatisiert. Der soll doch bitte, geht doch mal auf eure Dächer und schaut in den Mond und dort seht ihr die Silhouette von Khomeini, vom Führer. Und wir sind alle auf die Dächer, also wirklich so weit das Auge reichte, standen Menschen auf den Dächern und haben geweint und haben Khomeinis Silhouette im Mond gesehen. Das war so eine super Mondnacht. Also Radio BBC hat da sehr stark agiert und uns fanatisiert. Und das habe ich alles sehr gut mitbekommen. Ich habe auch vieles sehr genau beobachtet. Ich war so eine Beobachterin als Kind, sehr neugierig auch. Und ich war sehr unterfordert und habe da genau zugehört, wenn Erwachsene gesprochen haben. Ich habe auch dann gesehen, dass zum Beispiel mein großer Bruder, der hat geweint vor Freude, weil er auch Khomeini gesehen hat. Und ich habe Khomeini natürlich auch gesehen. Also für mich ist das Wunder wahr geworden. Als 5-jähriges Mädchen, klar, man hat halt auch viel Fantasie. Wenn alle Erwachsenen sagen, der ist im Mond, dann ist er im Mond. Ne? Also genau. Und das haben wir sehr genau, also wir Kinder haben das sehr genau mitbekommen. Und später natürlich wurden wir jeden Tag, also als ich eingeschult wurde, das war genau das Jahr, als Rumänien an die Macht kam, da wurde auch jeden Tag zu mir gesagt, pass auf, was du in der Schule erzählst. Wenn sie dich was fragen, sag immer, ich weiß nicht, antworte niemals, weil ja sehr vieles verboten worden war zu dem Zeitpunkt. Also banale Dinge wie Kartenspielen, Schachspielen, Tanzen, Musik hören, Alkohol natürlich. Es gab ja dann auch diese strenge Vorschrift für die Kleidung für Männer und Frauen. Also, und wir wurden dann immer einmal die Woche von den Lehrerinnen befragt. Also die guten Lehrer und Lehrerinnen wurden sofort entlassen. Und es waren alles regimetreue, islamistische, fanatische Lehrer, Lehrerinnen. Und die haben uns dann peinlich befragt, also es gab auch Schläge und wir mussten dann erzählen, was zu Hause gesagt wurde und was zu Hause gemacht wurde. Und ich konnte da fantastisch gut lügen. Also ich habe da Geschichten erfunden und ja, wir haben das ganze Wochenende gebetet gemeinsam und weil der Führer krank geworden ist, also ich habe zum Glück hatte ich so eine gute Fantasie. Vielleicht bin ich auch deshalb Autorin geworden oder ich war schon Autorin. Das ist ja, man weiß ja nie. Okay. Also man sagt ja, Autor kannst du nicht sein, kannst du nicht werden, Autor kannst du nur sein. Ich glaube, ich war da schon eine Autorin und ja.
Hast du es da so für dich entdeckt?
Ja, ich habe entdeckt, dass ich, was ich entdeckt habe, ist, dass ich sie anlügen kann. Also dass Hass sehr dumm macht. Also sie waren wirklich dumm. Also tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich bezeichne selten Menschen als irgendwas Negatives, aber ich habe wirklich gemerkt, dass diese Lehrerinnen sehr ignorant waren, also sehr dümmlich. Und man konnte denen einfach irgendwas erzählen und die haben es akzeptiert, wenn es das war, was sie hören wollten. Also Das war wirklich, das habe ich sehr schnell verstanden. Und ich habe sehr schnell verstanden, sie haben uns dann auch so Horrorgeschichten erzählt über die Hölle. Also sie haben uns sehr genau die einzelnen Foltermethoden in der Hölle auch beschrieben und haben gesagt, wenn deine Eltern nicht beten, dann passiert ihnen genau das. Also ich will das jetzt hier auch gar nicht wiedergeben. Das ist wirklich, also da müsste man eine Triggerwarnung machen vorher. Und ich hatte dann die ersten Jahre wirklich Albträume davon. Ich habe, Khomeini war auch immer Gegenstand meiner Albträume, später auch Khamenei, der ja jetzt zu Tode gekommen ist. Und war immer Teil meiner Albträume bis heute, also auch als erwachsene Frau. Das lässt einen nicht mehr los. Aber damals als Kind hatte ich immer Angst, dass meine Eltern in die Hölle kommen. Ich habe auch von der Hölle geträumt. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass das ja gar nicht meine Hölle ist, sondern ihre eigene Hölle. Ich habe dann gemerkt, sie werden selber darin verrotten, verbrennen, was auch immer. Ich werde gar nicht in diese Hölle kommen, weil ich ja gar nicht an diese Hölle glaube. Und das hat wirklich mir so viel Kraft gegeben, das durchzuhalten, diese Diktatur. Ja.
War das dann wie so ein Moment, wo du das Gefühl hattest, zum ersten Mal wieder so richtig Luft zu bekommen?
Nein, also Luft habe ich nie bekommen, niemals. Weil wir haben verstanden, dass wir ja nicht nur, wir müssen ja aufpassen, dass uns nicht aus nichts ausrutscht. Also man lebt ja zu Hause ein anderes Leben, da wird Party gefeiert, da wird Karten gespielt, da wird Musik gehört, da wird die ganze Zeit getanzt. Und dann muss man aber draußen erzählen, dass man das nicht macht. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich nicht mal dran denken darf, also darüber nachdenken darf, weil dann kann es sein, dass es mir ausrutscht. Und da habe ich gemerkt, dass sie auch meine Gedanken kontrollieren. Das ist das Schlimme. Also nicht das Kopftuch war überhaupt, das ist gar nichts Schlimmes. Das ist etwas, worüber sich westliche Feministinnen aufregen oder ärgern, aber die haben gar keine Ahnung, was Feminismus wirklich ist. Also um das Kopftuch ging es nicht. Ne? Es geht um die Gedanken, die dann kontrolliert werden. Und ich habe zum Beispiel einmal meine Großmutter gefragt, ja, woher wissen wir denn, dass der Führer mit Gott gesprochen hat. Also ich wollte einfach wissen, gibt's da irgendwie Aufnahmen oder hat zufällig jemand das gefilmt, ne? So als Kind. Ich wollte es so gerne sehen, wie Gott mit dem Führer spricht und wie sieht Gott aus oder wie hört sich seine Stimme an. Und da hat sie gesagt, um Gottes Willen, red nicht so, das darfst du nicht, darauf steht die Todesstrafe, das ist Gotteslästerung, man darf keine Fragen stellen. Und das war ganz schlimm für mich. Also, dass mir das Fragen verboten wurde.
Woher war diese Frage?
Ja, Neugier.
Motiviert? Also, hast du da irgendwie eine an die Antwort eine bestimmte Hoffnung geknüpft?
Es war Neugier, weil, also, Erwachsene haben nicht mit uns Kindern gesprochen. Also, das ist ja so, dass ja Kinder mit sich selbst, also sehr viele Kinder lernen voneinander. Also, die Kinder sind unter sich. Und die lernen voneinander, das finde ich auch eigentlich ganz toll, dieses Konzept, dass halt durch Nachahmung vieles gelernt wird. Also Erwachsene kommen nicht pädagogisch und machen mit dir irgendein Programm, damit du irgendwas lernst, sondern du bist unter deinesgleichen und dort wirst du auch ernst genommen. Also bei den Erwachsenen wird man halt auch oft nicht ernst genommen, selbst wenn sie sehr freundlich und pädagogisch sind. So und da Und deswegen, wenn ich auch Erwachsenen Fragen gestellt habe, haben sie gesagt, frag deinen Bruder oder, also ich bekam nie Antworten. Die einzige Person, die mir Antworten gab, war entweder die Großmutter oder eben unser Kindermädchen. Und da habe ich dann immer, wenn ich die Gelegenheit hatte, die Millionen Fragen, die ich im Kopf gesammelt hatte, dann ihnen gestellt. Also ich hatte eben sehr viele Fragen.
Dann war deine Großmutter eine unglaublich wichtige Person für dich auch, oder? Ist die Großmutter
natürlich
mit
nicht.
Nach
nein,
Deutschland
nein,
gekommen?
Nein, nein. Also und wir wussten auch an dem Tag, als wir dann, wir sind dann zum Busbahnhof, sind dann mit dem Bus nach Istanbul und das ging nur, weil wir eben sehr viel Geld bezahlt hatten. Also wir mussten jede Person, die uns kontrolliert, nochmal sehr viel Geld geben. Wie gesagt, damals konnte man noch mit Geld flüchten. Und dann sind wir in den Bus gestiegen und fuhren weg. Und ich wusste genau, ich werde sie nie wiedersehen. Aber darüber sprachen wir nicht. Aber dass wir dann aus der Türkei in Deutschland ankamen, und das waren dann insgesamt 14 Monate, ab dem Moment, als wir in den Bus stiegen und da, der Moment, als wir in die Wohnung gingen und man uns sagte, in dieser Wohnung dürft ihr wohnen, bis wir entscheiden, ob ihr abgeschoben werdet oder nicht. Da waren 14 Monate vergangen und erst da hat dann unser Vater zu uns gesagt, dass wir nie wieder in den Iran zurückgehen und auch wir wahrscheinlich nie wieder unsere Großeltern sehen werden, weil die uns wichtige Bezugspersonen waren. Ja.
Und das war ja für dich dann ein sehr großer Verlust in dem Moment. Hast du den auch so wahrgenommen oder gespürt oder war in dem Moment die Erleichterung größer, jetzt irgendwie an einem Ort angekommen zu sein, wo du erstmal bleiben darfst?
Es war so, immer so, es sind immer verschiedene Gefühle dabei gewesen. Also das eine Gefühl war, als er das gesagt hat, das war ein so großer Schmerz, dass man ihn nicht gespürt hat. Also der Schmerz war zu groß, um ihn fassen zu können. Also wir waren ja 4 Geschwister, ich war dann 11 oder 12 dann schon fast. Und meine Schwester war 7. Ne? Und das war schon heftig. Also wir sagen heute immer so, wir machen immer Spaß und sagen, der Vater ist ja Chirurg und der hat uns das kaputte Bein so schnell abgeschnitten, dass wir es nicht gemerkt haben. Also das Bein wurde so schnell amputiert, dass man es dann nicht gemerkt hat. Aber eben 30 Jahre später. Also das ist ja auch, was John W. Berry sagt. Also das ist ein Psychologe, der jahrzehntelang das Thema Integration erforscht hat. Und er sagt, dass eben ungefähr, also wenn etwas groß ist, wenn eine große, wichtige Phase im Leben zu Ende geht und eine neue Phase beginnt, also nicht nur bei Migration, dass dann setzt ein neuer, wie nennt man das, ein Prozess der Akkulturation an. Und dieser Prozess dauert etwa 30 Jahre und am Ende, nach 30 Jahren ungefähr, kommt das hoch, was nicht gut gelaufen ist in dieser Integrationszeit, Integrationsphase. Und zum Beispiel in einer Gesellschaft, ein Teil der Familie im Familiensystem oder in einer Gesellschaft, ein Teil der Gesellschaft, die eben nicht die Möglichkeit hatten, sich zu integrieren, die man nicht gelassen hat, die ausgeschlossen wurden, ausgegrenzt wurden oder die gezwungen wurden, ein bestimmtes System zu übernehmen, was aber sie krank macht oder kaputt macht. Dieser Teil wird auffällig, also zeigt Depressionen oder macht Ärger, macht Stress oder wird radikal. Also genau. Und das war dann unsere Familie. Ich, also nach 30 Jahren hatte ich einen Burnout. Ich war dann ja auch schon Sozialpädagogin und hatte schon einige Jahre Sozialarbeit gemacht mit Flüchtlingen. Also ich hatte mich spezialisiert auf traumatisierte Flüchtlinge, die kurz vor der Abschiebung stehen, also wo auch Suizid ein ganz großes Thema ist und wo die Behörden eben nicht glauben und man weiß, man geht sehenden Auges in die Katastrophe rein. Also ganze Familien, es sind ganze Existenzen, die auf dem Spiel stehen, wo man dann auch die Leute mit dem Krankenwagen abgeschoben hat teilweise. Also Baden-Württemberg leistet sich sehr viel. Also Baden-Württemberg ist wirklich nach Bayern Meister darin, Menschen, die schon integriert sind, die wirklich unsere Gesellschaft braucht auch. Also wir brauchen alle, auch die, die krank sind, weil sie können auch mit ihrer Krankheit sehr viel Input geben in die Gesellschaft. Wir können sehr viel lernen von ihnen, auch von ihren Kindern. Das sind alles Löwen und Löwinnen, sage ich immer. Und wir leisten uns, all diese wertvollen Menschen abzuschieben. Und das ist verrückt. Ich kann es wirklich gar nicht glauben, wie viel Abschiebung ich erlebt habe. Von Mathematikpreis, Gewinner, von Ärzten, von ganz vielen Fachkräften aus der Altenpflege, aus der Pflege. Die wurden alle abgeschoben und die Krankenhäuser haben dann angerufen, waren verzweifelt. Bitte, 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 können wir den nicht behalten? Dann habe ich gesagt, ja, sprechen Sie mit der Ausländerbehörde. Also da habe ich echt einiges erlebt und das kam dann zurück alles. Und ich hatte dann große Identitätsprobleme, weil ich mich in den 30 Jahren in Deutschland nicht integriert hatte. Ich hatte mich assimiliert. Ich hatte mich angepasst. Ich hatte versucht, eine bessere Deutsche zu werden. Und das hat wirklich, das hat mich sehr viel gekostet. Also ich musste jahrelang dann an meiner Geschichte arbeiten und an meiner Biografie, aber auch ja an meiner Identität. Wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Was mache ich hier? Wo will ich überhaupt sein auf dieser Welt? Will ich überhaupt in Deutschland sein? Ne? Ich fühlte mich auch von Deutschland extrem verraten. Auch bis heute, also jetzt noch mehr. Also ich merke, dass ich mittlerweile auch schon im Kopf eigentlich dabei bin, mich von Deutschland zu verabschieden. Also ich sehe meine Zukunft nicht mehr in Deutschland. Besonders, also schon immer und jetzt noch mal ganz besonders wegen der CDU/CSU. Also AfD ist mir egal. Das ist was ganz Eigenes. AfD, das ist nicht Politik. Aber CDU/CSU macht Politik auf dem Rücken der Migranten und Migrantinnen, auf dem Rücken der Minderheiten. Ne? Und so, das ist kein Land, wo ich meine Zukunft verbringen will. Ja.
Wie müsste das Land denn aussehen, in dem du deine Zukunft verbringen möchtest?
Auf jeden Fall kein kapitalistisches Land. Das ist sehr schwierig heutzutage auf der Welt, ein Land zu finden, wo es keinen Kapitalismus gibt.
Jetzt sind wir ja irgendwie auch, oder ich bin auch auf dich gekommen, weil ich eine Rede von dir gehört habe, in meiner neuen Schule, der IGH, an der du damals gelandet bist. Und wenn ich die Rede richtig verstanden habe, dann hast du dich dort an diesem Ort erstmal gar nicht verraten gefühlt,
ja.
Oder?
Ja.
Ja. Das war eigentlich
ja,
ein guter Ort.
Ja, das habe ich auch
für dich
in meiner Rede gesagt, das war tatsächlich der einzige Ort damals, wo wir waren ja extrem verletzt, also seelisch, teilweise auch körperlich. Ja. Menschen, die ihre Heimat verlassen und in eine neue Heimat gehen, selbst die, die das geplant machen, sind extrem verletzlich in der ersten Zeit. Und sie sind auf die Gnade der anderen angewiesen. Man ist so froh, wenn jemand einen anlächelt. Also wirklich, das sind so ganz, wirklich diese Kleinigkeiten, nach denen man lechzt, die man ganz dringend braucht, wie eine vertrocknete Blume Wasser braucht. Also wirklich, man braucht es zum Überleben, um weiter existieren zu können. Und davon habe ich jede Menge bekommen auf der Schule, die IGH. Und das war einfach, das waren bestimmte Lehrer und Lehrerinnen. Also die waren's. Die haben's ausgemacht, weil sie Verständnis hatten für unsere Unzulänglichkeiten, für unsere, ich nenne das jetzt mal, Behinderungen, weil wir verletzt waren. Wir waren seelisch am Ende. Man hatte versucht, unsere Seelen zu zertrümmern in diesem Schulsystem im Iran und in der Diktatur. Das heißt, egal wo man hinging, man wurde zertrümmert. Also nicht nur unter Druck gesetzt, man wurde zertrümmert. Ne? Und dann kommt man hier an und dann gibt's eben diese Engel, die wirklich unseren Weg gesäumt haben und die für uns da waren. Also
ich glaube ja auch, oder in meinem ganzen Wirken, was ich so nebenher mache, neben meiner Tätigkeit als Lehrkraft, ist ja, dass ich versuche, dahingehend zu wirken, dass sich unser Bildungssystem ändert. Und ein für mich wichtiger Punkt ist eben die Beziehungsarbeit.
Ja.
Ich glaube, dass wir viele Jahre lang vor allem einfach Bildungsplanerfüller waren, die einfach blind einem Konzept gefolgt sind und dabei so ein bisschen den Blick auf die Kinder verloren haben. Und das will ich bewirken, dass wir wieder mehr den Blick für das einzelne Kind haben, für den Rucksack, den das Kind mit sich herumträgt, und für die Bedürfnisse, die das Kind eigentlich hat. Und du sagst, also es gab diese Lehrkräfte damals bei dir, die haben deinen Rucksack irgendwie gesehen Und die hatten auch ein Gefühl für dich, was du brauchst. Das waren Lehrkräfte, die haben für dich den Unterschied gemacht. Und ich muss mich an eine Geschichte erinnern, Manoj, die du erzählt hast in der Rede. Und das war ein Ausflug, den ihr gemacht habt ins Schnabel. Das ist ein Kinder- und Jugendtheater in Mannheim. Für die, die es nicht wissen, also Mannheim ist 25 Kilometer ungefähr entfernt von Heidelberg. Und es war gar nicht so einfach. Es war gar nicht am Anfang klar, dass du mit in dieses Theater gehen konntest. Und da war auch eine Lehrkraft für dich ganz entscheidend. Kannst du die Geschichte
also
mal erzählen?
Da war ich dann schon ungefähr, also weniger als ein Jahr in Deutschland. Da war ich in der 6. Klasse und Monika Hamann ist, für sie ist es auch okay, dass ich sie erwähne mit Namen. Also ich habe immer noch auch Kontakt mit Monika. Wir haben noch Kontakt bis heute. Mhm. Und sie hat erstmal gekämpft, dass ich überhaupt die Grenzen von Heidelberg verlassen darf. Also als Flüchtling. Bis heute hat man ja eine Residenzpflicht, nennt man das. Also man darf die Stadtgrenzen nicht verlassen. Man darf nicht mal in den Landkreis sozusagen. Mhm. Und sie hat wirklich so gekämpft, dass ich an diesem Tag einfach nach Mannheim darf und wieder zurück. Da muss man dann so eine Art Visum holen bei der Ausländerbehörde. Hat sie gemacht und dann waren wir in Mannheim und ich wusste ja gar nichts. Ich habe nie verstanden. Ich war auch überrascht, dass wir überhaupt plötzlich in den Zug gestiegen sind. Und also das war alles so wie so durch Watte. Also das kommt irgendwie bei einem nicht an. Man ist nur so, man kriegt nur einen Bruchteil von dem mit. Es kommt irgendwie gar nicht in die Ohren und in den Kopf. Ja, total. Das ist wie in Trance, wenn man die Sprache nicht versteht. Und dann sind wir nach Mannheim, sind da in dieses Theater und dann gab es erstmal eine Führung hinter den Kulissen und mir wurde langsam klar, was hier los ist. Also diese ganzen Kulissen und Kostüme und ich war so glücklich. Ich war richtig ausgehungert nach Kultur. Das hatte ich hier im Iran alles nicht. Und dann haben wir uns reingesetzt und das Theaterstück ging los. Und das war ein Herr und er hatte ein komisches Wesen zu Besuch in seinem Zimmer und das war das Sams. Das war Herr Taschenbier und das Sams. Und das Sams war so wunderbar, es war so frech. Es hat sehr freche Dinge getan. Ich habe zwar nicht verstanden, was sie reden, aber ich habe ja gesehen, was da passiert und das Sams. Das sah schon mal ganz anders aus als die anderen und das war lustig und alle haben gelacht und Herr Taschenbier war fix und fertig. Und und das wurde uns im Iran ausgetrieben. Also das geht gar nicht. Du musst dich ja anpassen, du darfst nichts denken, du darfst nichts sagen, keine eigene Meinung. Und hier wird das sogar gefeiert. Da gehen sogar die Lehrer, Lehrerinnen mit ihren Klassen hin und zeigen das sogar ihren Schülern, Schülerinnen. Und ich hatte wirklich Sorgen, ob nicht Monika Hamann dann später von der Schuldirektion Ärger bekommt oder ob das nicht gemeldet wird und sie dann abgeholt wird von den Sittenwächtern. Also ich hatte wirklich Angst um Monika Hamann, dass sie hier sowas macht mit uns.
Es zeigt, wie stark du da geprägt warst, ne?
Absolut.
Und ich habe mir aber auch aufgeschrieben, das würde mich mal interessieren. So, das Sams, meine Kinder lieben das auch. Also die können das auch mitsprechen. Und wenn die das gucken oder wenn wir das gemeinsam lesen, die lachen so herzhaft, das ist einfach schön, ne? Da geht die Bonne auf, wirklich. Und ich habe mich so ein bisschen gedacht, es hat ja sehr, ja, offensichtliche Eigenschaften des Sams. Also wie du schon selbst sagst, ist frech, aber es ist aber auch mutig. Ja. Ne? Es ist irgendwie ehrlich, es nimmt kein Blatt vor den Mund und so. Und das sind ja alles Eigenschaften, wo ich gedacht habe, die konntest du nicht zeigen im Iran.
Genau.
Ne?
Ja.
So waren das aber trotzdem Eigenschaften, die in dir waren und wo du dich dann auch ein Stück weit mit identifizieren konntest, als du es dann gesehen hast, dass du so gedacht hast, okay, das steckt eigentlich auch alles in mir und so möchte ich eigentlich auch gerne sein.
Genau, oder? Also ich bin so. Also tatsächlich, nur nicht so laut, also aber tatsächlich merke ich, dass ich diese Eigenschaft habe, dass ich die Dinge sehr wörtlich nehme. Also wenn Leute etwas sagen, ich nehme das wörtlich. Also manchmal verstehe ich überhaupt nicht, dass das jetzt irgendwie ein Witz war oder so. Oder dass ich selber sehr ehrlich bin und die Dinge so nenne, wie sie sind. Und wirklich bis heute sehr viel Ärger bekomme. Auch Freundschaften gehen kaputt dadurch. Genau. Also das das ist so schon, das sind schon Eigenschaften, die ich sehr stark habe. Dieses kein Blatt vor den Mund nehmen, ja. Und das ist sehr gefährlich, wenn man so ist in einer Diktatur.
Ja. Du hast auch den Ort des Theaters als Paradies beschrieben in dieser Rede und du hast ebenfalls gesagt, dass da für dich zum ersten Mal so dieses Gefühl von Freiheit spürbar wurde.
Genau, ja. Ja. Also da konnte ich atmen. Das war so einer dieser Momente, wo man gemerkt hat, okay, ich habe nicht die Verantwortung, ich muss nicht auf meine Lehrerin aufpassen, zum Beispiel. Weil man ja in so einer Diktatur als Mädchen, das ist eine islamistische Diktatur, hat man ja sehr viel Verantwortung auch für Mitschülerinnen. Hey, pass auf, sag das nicht. Oder für die eigenen Eltern. Wenn ich was sag, dann wird mein Vater abgeholt und kommt nicht mehr zurück vielleicht. Ne? Also so Sachen, man hat sehr viel. Und da habe ich langsam so ein bisschen, ich durfte ein bisschen Kind sein zum ersten Mal. Ja, das. Und zum Beispiel.
Da warst du 11, ne?
Genau,
oder 12
dann, ja, 6. 12, also, ja, genau.
Ja, verrückt.
Und da gibt's ja auch noch zum Beispiel, als Beispiel für Lehrer, Lehrerinnen, was ich bei meinen Kindern heute mir gar nicht vorstellen könnte, dass in ihren Schulen sowas gemacht würde. Ich wollte unbedingt in das Schulorchester. Also, ich habe das Schulorchester geliebt, ich habe Musik geliebt, aber dadurch, dass eben es anders kam in meinem Leben, erst diese Diktatur, wo Mädchen nichts machen, die dürfen keinen Sport, sie dürfen nicht rennen, sie dürfen nicht Fahrrad fahren, sie dürfen nicht singen, nicht musizieren, nichts. Also erst kommt das, dann die Flucht, dann viele Jahre ist man zurückgeworfen, dann muss man erstmal Englisch lernen, Deutsch lernen, die anderen waren alle schon bei Lektion 7, 8 in Englisch und ich musste das erst lernen, neben dem Deutsch. Und man ist so beschäftigt, man hat keine Zeit, Instrumente zu lernen. Also man ist nicht privilegiert. Und aber ich liebte es. Dann bin ich auch tatsächlich zur Musikschule und habe gesagt, also bin einfach hin und habe gesagt, so, ich möchte jetzt Klavier lernen. Und dann, ja, dann komm mit deinen Eltern. Da habe ich gesagt, nein, meine Eltern können nicht. Ja, okay. Und dann haben sie gesagt, ja, willst du einen Test machen? Wir wollen mal testen. Und da haben sie mich getestet, haben gesagt, oh Gott, du musst unbedingt ein Instrument lernen. Ich habe keine Ahnung, das war mit Klatschen und irgendwie ganz langen Test gemacht. Und die haben mir dann ein Stipendium gegeben. Also da war ich so, glaube ich, 12 oder 13. Und dann kam ein Klavierlehrer jede Woche in die Schule und hat mit mir eine Stunde Klavierunterricht gemacht in der Schule. Und aber ich hatte kein Ort, wo ich üben konnte. Also unsere Flüchtlingswohnung war zu klein und diese Übezelle, es gab eine Übezelle, die war ja komplett dicht ohne Fenster. Da hatte ich Panik. Also wir hatten ja auch so diese Bombennächte im Keller verbracht und so. Ich wollte nicht in diese Überzelle. Also ich hatte Panik. Also ich konnte nirgends üben und dann haben wir aufgegeben nach einem Jahr. Und aber ich wollte unbedingt im Schulorchester dabei sein und meine Musiklehrerin, ich glaube, die hat es auch mitbekommen mit dem Klavier, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall durfte ich dann mitmachen und ich war wirklich bis zum Abitur im Orchester und ich konnte kein Instrument spielen.
Ja.
Und sowas gibt's heutzutage nicht mehr. Also man ist so konzentriert auf die Vorgaben oder
auf Leistung.
Auf Leistung,
auch, ne?
Leistung. Oh. Leistung ist eigentlich, also Entwicklung wird kaum noch bewertet oder gesehen, sondern nur Leistung. Aber ich habe Entwicklung gebracht. Also ich bin dann zu diesem Orchester und dann hat die Musiklehrerin gesagt, du spielst Triangel. Oh, ich war so stolz und so glücklich. Und ich war die am meisten geübt hat. Von allen Orchestern Teilnehmenden war ich die am meisten geübt hat, Triangel. Und später die Ratsche durfte ich auch manchmal spielen, je nachdem. Oder auch einmal Ratsche und Triangel. Das war super, ich musste super konzentriert, weil man hört ja auch die Ratsche und Triangel sehr laut. Wenn die falsch spielt, hört das jeder. Also das ist wirklich tricky. Und dann habe ich die Ratsche so viel geübt zu Hause und dann konnte ich aber beim Orchester nicht mitmachen, weil ich eine Sehnscheidenentzündung hatte dann am Handgelenk.
Oh nein, weil du so viel geübt hast.
Ich habe so viel geübt.
Ach Mensch. Ja, aber ich hab an meiner letzten Schule, ich bin ja jetzt ganz neu an der IGH, ich war vorher 15 Jahre an der Schule in Mannheim, da habe ich auch genauso lange die Theater-AG geleitet und natürlich habe ich mich gefreut, wenn wir ein gutes Theater auf die Bühne gebracht haben. Aber ich habe trotzdem immer betont, wir sind kein professionelles Theater, das ist nicht unser Anspruch, sondern wir sind hier ein Ort, an dem Kinder sein dürfen, so wie sie sind, wo sie sich entdecken dürfen, also wo ich wirklich ganz bewusst diesen Leistungsgedanken eigentlich auch rausgenommen habe. Und das müssen wir in allen, gerade in den Arbeitsgemeinschaften, wo wir sozusagen nicht an irgendwelchen Bildungsplänen und Vorgaben hängen, müssen wir uns das wirklich immer wieder sagen. Das ist der Ort, an dem man entdecken darf, an dem man sein darf, an dem man nicht bewertet wird.
Genau.
Ne? Und aber schön, dass du diesen Ort hattest. Und du hast ja auch später, oder du hast auch in deiner Rede gesagt, dein erster Gedanke, dass sozusagen das Theater das Paradies für dich ist, hat sich nachher quasi erweitert oder weiterentwickelt, weil du festgestellt hast, ja, das wahre Paradies waren für dich eigentlich deine Lehrkräfte.
Genau.
Von einer Lehrkraft haben wir gerade schon gesprochen, eine andere Lehrkraft, von der du erzählt hast in der Rede, ist zum Beispiel der Bill Hoffmann, wo du sagst, der hat euch immer aus dem Klassenzimmer abgeholt und dann in ein separates Zimmer gebracht, um eben Deutsch zu lernen, so eine kurze Deutschstunde, die ihr dort gehalten habt. Aber das wahre Lernen, also der wahre Unterricht, fand immer auf dem Weg zwischen den beiden Räumen statt. Was war das genau für ein Lernen?
Bill Hoffmann und Mareike Hoffmann, mögen sie in Frieden ruhen. Ich habe sie geliebt und ich glaube, es gibt niemanden, der sie nicht geliebt hat. Oh doch, doch, die Geister konnten sich scheiden bei ihnen. Bill Hoffmann der war für ein paar Wochen der Lehrer von meinem großen Bruder. Also mein großer Bruder war ein paar Wochen lang bei ihm in der Klasse, bis man festgestellt hat, nee, der müsste eigentlich aufs Gymnasium. So, und dann hat er gewechselt aufs Gymnasium. Und Bill Hoffmann war trotzdem dann bis zum Schluss, also selbst, er hat sogar meine Diplomarbeit später beim Studium, hat er für mich Korrektur gelesen und mit mir ist er durchgegangen. Und er war dann da und er hat dann sich die Stundenpläne von uns vier Geschwistern besorgt. Dann hatte jeden Mittag, wirklich jeden Mittag, hat er erstmal uns vier im jeweiligen Klassenzimmer abgeholt. Die Schwester war ja noch in der Primarstufe, er hat uns wirklich alle abgeholt und das war dann einfach wie so Entenküken sind wir hinter ihm. Wir wurden immer mehr, bis wir dann im Klassenzimmer ankamen.
Schönes Bild.
So schön. Und wir haben wirklich, wir hätten unser Leben ihm in die Hände gelegt. Also so ein toller Mensch. Und so, und auf dem Weg beim Geschwister abholen, hat er immer so erzählt. Also Bill Hoffmann konnte ja nicht aufhören zu reden. Also der hat ja einfach immer erzählt und immer erklärt die Dinge. Und einmal war ich krank, da hat er gesagt, du darfst nicht krank in die Schule kommen, du gehst jetzt sofort nach Hause und machst dir eine Hühnersuppe. Dann hat er mir noch ein Rezept gegeben, wie man eine Suppe macht. Und dann gehst du ins Bett. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Bis heute, wenn meine Kinder krank sind und sagen, ja, aber ich muss in die Schule, vor allem, das ist ja das Verrückte, nicht die Lehrer, Lehrerinnen, die machen sehr viel Druck, viele von ihnen, aber vor allem die Mitschülerinnen, die selber nicht krank sein dürfen, die sogar mit Krankheit in die Schule gehen müssen, die machen Druck. Also es gibt die Gefahr, gemobbt zu werden, wenn man krank ist. Und wenn man sich die Freiheit nimmt, bei Krankheit zu Hause zu bleiben und auch zu sagen, ich bin krank, ich falle heute aus, heute bringe ich keine Leistung. Das wird, also da kann man Mobbingopfer werden. So. Und dann sage ich, Bill Hoffmann hat damals gesagt, und wenn ich den Namen Bill Hoffmann sage, dann heißt es wird so gemacht, fertig. Du bist krank, und krank ist krank, fertig. So. Solche Sachen hat er uns auf dem Weg erklärt. Und dann waren wir zu viert in einem Zimmer und das war sehr, sehr wichtig, weil wir dann, das war so ein safer Space für uns, weil wir dann mal kurze Zeit ausruhen durften. Wir hatten ja auch Nachmittagsunterricht und wir wussten, jetzt können wir erstmal atmen. Jetzt können wir erstmal, wir müssen nicht jedes Wort verstehen. Man weiß nie, von welcher Seite jetzt irgendwas kommt, wenn man eben die Sprache nicht versteht, hat man auch ein bisschen Angst. Und das war dann erstmal so kurz, so einfach mal runterkommen, atmen und bisschen miteinander lachen, bisschen Deutsch lernen. Und dann hat er immer gesagt, ja, das Mädchen trinkt Milch. Und ich habe immer gesagt, nein, es ist die Mädchen. Mädchen ist weiblich. Und dann gab es Diskussionen, dann haben wir philosophiert, ohne Deutsch, ne, ohne Deutsch philosophiert, zu viel, fünfte. Es waren eigentlich Philosophiestunden.
Das stelle ich mir sehr lebendig vor.
Ja, ja. Ja, genau.
Und noch eine letzte Lehrkraft, das finde ich auch so toll. Und ich finde, das ist auch, spricht auch ganz viel für die Haltung dieser Lehrkraft. Und ich glaube, die Haltung brauchen wir auch viel mehr in Schule. Ist der Wolfgang Hartmann, den du erwähnt hast, der einfach zu dir gesagt hat, mein Zimmer gehört dir. Mhm. Was versteckt sich hinter diesem Satz, Janusz?
Ja, ich habe es geliebt zu malen. Also malen, zeichnen war mein Ding. Und er war mein Kunstlehrer. Und dann hat er gemerkt, dass es mir gut tut, ab und zu mal für mich allein zu sein und meine Ruhe zu haben, runterzukommen ein bisschen und so. Und dann hat er gesagt, immer wenn du willst, gehst du in mein Büro. Also er hatte ja so im Kunstbereich hatte er so einen eigenen Raum für sich. Und da war alles, da war wirklich alle Farbensorten, Wasserfarben, Aquarell, Kohle, also alles, was das Herz sich wünscht, war dort, alle möglichen Papiere, eine Staffelei, war alles da. Und da hat er gesagt, die anderen Lehrer, Lehrerinnen wissen Bescheid. Und wenn du Lust hast zwischendrin, Freistunde, egal was, gehst du hin, irgendjemand macht dir auf, dann gehst du da rein und du darfst alles benutzen, was du willst. Mein Zimmer gehört dir. Und ja, das bin ich bis heute dankbar dafür, es geht um Räume, ne? Also für uns alle, aber besonders für sehr verletzte und verletzliche Menschen und Kinder und Jugendliche sind Räume extrem wichtig. In jeder Hinsicht, nicht nur als Raum, räumliche Räume, aber auch als räumliche Räume.
Lass uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wodurch zeichnen sich oder müssen sich diese Räume auszeichnen, um dann wirklich diese Räume zu sein, diese sicheren Räume, diese Räume, wo man atmen kann, wie du eigentlich vorhin auch schön gesagt hast.
Es sind Räume, wo es um Sein geht und nicht um Haben. Mhm. Also Haben, ich schreibe gerade ein Märchenbuch mit alten orientalischen Märchen, die verloren gegangen sind. Die entdecke ich wieder und ich sammle die gerade. Teilweise schreibe ich auch so. Und in den orientalischen Märchen geht es in der Regel ums Sein. Das heißt, es kommt eine Figur und die hat überhaupt keine Bedeutung. Also es wird einfach eine Figur erwähnt und die spielt später auch gar keine Rolle mehr. Also wenn zum Beispiel in Deutschland in den Märchen geht's sehr häufig, also eigentlich geht's da ums Haben. Zum Beispiel, man hat am Ende eine Moral der Geschichte. Oder es taucht eine Figur auf und die merke ich mir, die spielt später eine wichtige Rolle. Nee, in den orientalischen Märchen kommt dann zum Beispiel plötzlich so ein Fuchs oder der Fuchs bringt einen blauen Schlüssel und der Schlüssel kommt einfach nicht mehr vor später. Und das ist auch egal. Also das ist einfach, es ist alles offen. Es sind offene Räume, offene Gedanken und man kann sich selber überlegen, was mit dem Schlüssel passieren könnte. Oder so, warum hat der Fuchs diesen Schlüssel gebracht? Das weiß man.
Und wird so eingeladen zur eigenen Kreativität.
Genau.
So.
Ne? Und das ist wichtig, dass eben das Sein, also ich kann so sein, wie ich bin, ich kann sein. Aber es geht nicht darum, dass ich am Ende der Stunde etwas gelernt habe, dass ich das und das, diesen Stoff im Kopf habe. Oder für Klausuren zu lernen, das ist verrückt. Also ich lerne, ich sollte nicht für Klausuren lernen, um etwas zu haben, um eine gute Note zu haben oder um eine Kenntnis zu haben über etwas, sondern es geht ums Sein, um eine Erkenntnis zu haben. Das ist der Unterschied. Und
die Erkenntnis, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Ist das so diese Erkenntnis übers Menschsein dann auch?
Ja.
Also wie will ich, also was bin ich für ein Mensch oder wie will ich als Mensch auch sein? So das, diese Auseinandersetzung mit sich selbst?
Nee,
dann?
Aber auch ganz banal. Zum Beispiel Mathe. Also ich war in Mathe schlecht. So.
Da bist du, glaube ich, nicht alleine.
Ich hatte trotzdem gute Noten, weil ich sehr fleißig geübt habe. Aber ich konnte diese Aufgaben, wo man dann das Wissen anwenden muss, da ging es nicht mehr. Ich habe Wissen besessen und ich habe es irgendwie überlebt. Ich habe sogar am Ende in der Abi-Zeit sogar Nachhilfe gegeben. Also einer hat sogar ihr Abi geschafft, weil ich ihr in Mathe Nachhilfe gegeben hatte. Aber trotzdem ist Mathe nichts für mich. Ich mag dieses Fach nicht. Obwohl ich weiß, Mathematik ist wunderschön, das weiß ich. Aber leider entzieht sich diese wunderbare Zauberwelt mir. Dort habe ich keinen Platz in dieser Welt der Mathematik. So. Und wenn man dann in Mathe irgendwie ein Thema hat und man findet das ganz schrecklich und man lernt und man schreibt trotzdem eine 5, dann hat man am Ende die Erkenntnis, dass das nicht mein Ding ist. Ich muss nicht gut sein. Das ist die Erkenntnis. Sie hat zwar keine Kenntnis von diesen mathematischen Fähigkeiten in diesem Thema, also Stochastik zum Beispiel.
Oh.
Ja. Oh. Aber mein Kind hat die Erkenntnis, dass Stochastik ihm nicht liegt. Obwohl es offen war, obwohl es versucht hat, obwohl es sich 5-mal erklären lassen hat und es wirklich versucht hat, ist es trotzdem eine 5 geworden. Na und? Die 5 ist der Preis, also die 5 ist die Auszeichnung dafür, dass du jetzt eine Erkenntnis hast.
Mhm.
Ja, das so ganz banal gesehen eigentlich.
Ja. Leider ist unser Bildungssystem
genau.
Ja, erzieht unsere Schülerinnen zu einer anderen Denkweise. Das ist sehr schade, ja, aber deine Sicht darauf finde ich sehr wertvoll, muss ich sagen.
Ja, und meine Kinder haben es sehr schwer in der Schule, deshalb, weil sie auch dieselbe Sichtweise haben. Also das führt tatsächlich zu Mobbing dann. Ne? Also die werden zum Glück nicht gemobbt. Aber es wird versucht. Also andere, die eben das nicht haben, die nicht solche Eltern haben und so total unter Druck sind, die hassen das, wenn Kinder diese Erkenntnis weise geworden sind oder diese Erkenntnis, das wird gehasst.
Das hat ganz viel mit Anpassung zu tun. Ja. Ne? Also ich meine, je besser du angepasst bist, umso weniger Probleme hast du letztendlich. Ne?
Genau.
So. Und es ist schon verrückt. Ja. Es ist einfach verrückt.
Und meine Kinder empfinden das auch wirklich, als sie noch klein waren, sie empfanden das als peinlich, ne? Dass ich so war oder so gedacht habe. Oder auch bei den Elternabenden. Ich war auch immer, seit ich mich erinnere, seit dem Kindergarten bis zum Abitur für meine Kinder, war ich immer Elternvertreterin. Und da macht man sich auch keine Freunde. Also auch die anderen Eltern, die so total engagiert sind und nur sich Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder, die sind total sauer. Also die denken, meine Aufgabe als Elternvertreterin wäre, Druck zu machen bei den Lehrern und Lehrerinnen. Da sage ich, nee, also mach das doch selber. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist Verbindung, Brücken bauen zwischen Schule und Elternhaus. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, Picknick zu organisieren, dass wir uns persönlich kennenlernen und eine gute Zeit zusammen haben, dass unsere Kinder eine Gemeinschaft werden. Das ist meine Aufgabe.
Ein Gedanken, den ich eben noch hatte, als du erzählt hast, dass du es mit der Mathematik nicht so hast, auch wenn es eine schöne Welt ist, dann habe ich mich erinnert, dass ich gelesen habe, dass dein Lieblingsort in deiner Heimat in Isfahan ein Ort ist mit 33 Bogen. Da steckt ja unglaublich viel Mathematik drin.
Ja, nicht wahr? Die magische Zahl 33, das ist eine 500 Jahre alte Brücke. Die hat 33 Bögen und 2 Stockwerke. Und auf dieser Brücke befindet sich auch ein Teehaus. Und im unteren Stockwerk, da kann man sich unheimlich gut verstecken. Und bis heute verstecken sich die Menschen unter der Brücke und rezitieren altpersische Gedichte. Oder singen oder tanzen, trommeln. Und bis dann die Wächter kommen und sie schnappen, sind sie wieder weg. Also das ist ein Ort der, ja, der Resistance, des Widerstandes auch. Und da war ich immer auch sehr gerne als Kind. Also dort trifft sich Isfahan sozusagen.
Ja. Und dieses Bild von der Brücke, ich habe mich gefragt, ob das auch so für dich stehen kann. Verstehst du dich als eine Brückenbauerin?
Absolut.
Ja, ne?
Also ich habe gar keine andere Wahl. Also wenn man schon allein schon zwei Sprachen spricht, wenn wir jetzt über den vorherigen Podcast sprechen zum Thema Mehrsprachigkeit, man kommt gar nicht drum rum. Man ist dann zwischen zwei Welten. Und das ist eine sehr große Aufgabe, ist auch schwer. Und als Kind muss man lange, ja, man muss älter werden, um zu verstehen, dass eben diese Aufgabe auch sehr viel Verantwortung, aber auch sehr viel Gewicht mit sich bringt. Und wie man aber trotzdem leicht, mit Leichtigkeit eine Brücke sein kann. Also das ist nicht einfach.
Glaube ich. Also da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Leichtigkeit, mit Leichtigkeit eine Brücke sein. Ich meine, eine Brücke zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Weg schafft über einen ja eigentlich unüberbrückbaren, über eine unüberbrückbare Trennung, die da irgendwo ist. Das ist nicht unbedingt leicht. Ne?
Ja.
Dieser Lieblingsort, wenn wir das nochmal kurz übertragen auf die Schule, Manusch, was braucht denn die Schule heute, um für SchülerInnen zu einem Lieblingsort werden zu können?
Ich wünsche mir, dass das Unperfekte geliebt und gefeiert wird. Und dass der Fehler als etwas Schönes betrachtet wird. Dass man die Schönheit der Fehler sieht, die ja in Wahrheit gar keine Fehler sind. Das heißt, allein das Wort Fehler, also die deutsche Sprache hat etwas sehr Besonderes. Sehr viele Wörter haben heutzutage leider eine Bewertung bekommen. Das heißt, wenn ich Schicksal höre, ist es eher was Negatives zum Beispiel. Ich denke an Schicksalsschlag oder das ist, im Persischen ist Schicksal etwas Wunderschönes, was nur mir gehört. Mein Schicksal gehört nur mir und die ist einzigartig. Oder eben Fehler ist so ein negatives Wort, aber in Wahrheit ist es etwas Wunderschönes. Und ja, leider habe ich das halt selten bei meinen drei Kindern erlebt in der Schule, dass das gesehen wurde. Also die Schönheit des Falschen, des Fehlenden, des Fehlers, der Unperfektheit wurde nicht erkannt. Und das ist sehr, sehr traurig. Man verliert unheimlich viele Ressourcen. Also diese Kinder und Jugendlichen sind Schätze. Jede Person unter diesen Kindern und Jugendlichen ist ein unglaublicher Schatz. Und der liegt einfach brach. Oder sogar, der wird einfach kaputt gemacht. Das ist echt traurig. Also das macht mich wirklich sehr, sehr traurig, muss ich sagen.
Ja, da haben wir in unserem Bildungssystem noch ganz viel Entwicklungspotenzial und viele Aufgaben vor uns. Aber ich bin, ich weiß nicht, ich habe da viele, viele Mitstreiter eigentlich auf meinem Weg. Ich hoffe, dass wir mehr werden, auf jeden Fall, die genau für sowas versuchen einzutreten und dafür zu kämpfen, dass sich das ändert. Und ich bin da absolut bei dir. Das ist auch einer meiner großen Wünsche eigentlich, ne? dass wir eine andere Fehlerkultur in den Schulen schaffen. So,
ja, und, ja, genau. Also so dieses einfach sein lassen, also einfach das nicht aushalten, also nicht Toleranz, weil Toleranz ist ertragen, ja, aber so wertschätzen, zu erkennen, worin liegt der Wert dieses Fehlers? Und wie kann ich das nutzen, dass alle, sogar alle davon profitieren? Das kann man nämlich. Also, ich habe auch gemerkt, also ich habe 2013 angefangen mit Fortbildungen. Ich mache auch Fortbildungen für Lehrer, Lehrerinnen. Und seit 2016 intensiv. Und ich merke wirklich, dass da sich was ändert. Also je mehr zum Beispiel in der Gesellschaft diese Leistung, also was man ja auch jetzt jeden Tag hört, wir müssen mehr arbeiten. Also selbst jetzt der SPD-Vorsitzende sagt, Deutschland muss mehr arbeiten. Man darf keine Fehlzeiten mehr haben. Mehr Leistung, wie nennt man das? Optimierung, ne? Einerseits, je mehr das kommt, merke ich, desto mehr gibt es so dieses Bollwerk an Lehrkräften, die sagen, nein, da machen wir nicht mehr mit. Und das allein in 10 Jahren durfte ich das beobachten, ist es angewachsen. Das heißt, es ist nicht nur ein Gefühl, was du hast von innen, sondern ich habe ja von außen in ganz Deutschland Vorträge gemacht, Fortbildungen durchgeführt und es ist überall so. Also es ist nicht nur ein Gefühl, was du hast, sondern es ist tatsächlich, was ich beobachte. Und das also, ist schon,
dann teilen wir da einen gewissen Optimismus.
Also ich sage immer, ich verzweifle überhaupt nicht, egal was jetzt draußen passiert. Und Faschismus wird stark und Faschismus wird an die Macht kommen. Also das ist klar. Aber meine Hoffnung, und deswegen habe ich gar keine Angst vor der Zukunft, ist die Jugend. Also die Kinder und Jugendlichen, sie sind so unfassbar wunderbar. Und das sage ich nicht nur jetzt, weil ich nichts mit ihnen zu tun habe. Ich habe sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, als Autorin. Ja. Und wir müssen sie unterstützen. Wir müssen sie stark machen. Die machen das. Also ich habe keine Angst vor der Zukunft.
Mensch, in meinem Podcast gibt es die Rubrik das schnelle Entweder-Oder. Ich bin gespannt.
Das schnelle Entweder-Oder.
Okay. Fluss oder Meer?
Meer.
Schwimmen oder Sandeln?
Sandeln.
Mond oder Sonne?
Sonne.
Sehr schön. Danke.
Vielen Dank. Schöne Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie kommt man zu der Antwort? Man bekommt bei Begriffen bestimmte Assoziationen.
Ja, ne? Genau.
So, und also wenn du zum Beispiel sagst, schwimmen oder sandeln, dann bekomme ich beim Schwimmen die Assoziation, da bin ich alleine irgendwie. Mhm. Und beim Sandeln sehe ich mich mit meinen Kindern im Sand spielen.
Ach, schön.
Weißt du? Und das ist dann meine Assoziation und so trifft man dann seine Entscheidung irgendwie. Genau. Schön, schön. Und das sind angenehme Assoziationen, die ich jetzt mit deinen Begriffen verbinden konnte. Dafür danke ich dir. Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich bedanke mich auch bei dir, dass du ja so von dir frei berichtet hast. Und ja, und ich finde es so für die ZuhörerInnen, die jetzt ja auch, von denen ja auch einige Lehrkräfte sind, also du zeigst und deine Biografie zeigt ganz deutlich, wir als Lehrkräfte können einen Unterschied machen. Und ja. In dieser Hoffnung, schicke ich diesen Podcast auch mit dir gemeinsam raus. Wer sich mit dir noch etwas länger beschäftigen möchte, findet ja deine Romane, Kurzgeschichten, Gedichte. Ich werde die auch mal verlinken in den Shownotes. Das ist sehr lohnenswert und es ist auch, wie du gerade gesagt hast, auch sehr, sehr bildstark. Ne? Viele Romane von dir oder auch das Bilderbuch, was ich vorhin angesprochen habe, ist illustriert von deinem Bruder.
Mhm. Unter anderem
genau.
Auch hier.
Unter anderem, genau. Und von daher lade ich dazu ein, lade ich alle dazu ein. Und für mich sehr berührend ist, dass du vorhin gesagt hast, dass du dich verraten fühlst. Mhm. Und gleichzeitig wünsche ich dir und uns allen, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, wir erkennen, dass in den Kindern und der Jugend unsere Zukunft liegt und dass da auch ganz viel Chance und Hoffnung reingelegt werden darf. Aber wir müssen mit den Kindern und Jugendlichen gut umgehen. Das müssen wir überall und das müssen wir auch ganz besonders in der Schule. Und wie das geht, hast du in diesem Podcast auch erzählt. Also, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön. Ich wünsche dir auch alles Gute.